Moser Zeltli Nummer 5. Die Auferstehung des Henri Moser. Mit Zeltli Nummer 5 geht die Reise ins weit entfernte Kasachstan und an die Ufer des Syrdarja. Dieser Fluss schlängelt sich hunderte von Kilometern durch meist karge Gebirgszüge, Steppen- und Wüstengebiete und mündet dann im Salzbecken des Aralsees. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts intensivierte der Zar seine Bemühungen, Teile des an sein Riesenreich grenzenden Zentralasiens unter seine Herrschaft zu bringen. Nach und nach war auf diese Weise Russisch-Turkestan entstanden, das seit 1867 von einem Generalgouverneur verwaltet wurde. Um das Eroberte zu verteidigen, hatte der Zar militärische Stützpunkte errichten lassen, von denen sich einige auch am Flusslauf des Syrdarja befanden. Von der Präsenz des russischen Militärs profitierte auch der ab 1867 wiederholt durch Mittelasien reisende Henri Moser. So auch auf seiner dritten Zentralasientour. Der Weg hat ihn seinerzeit stromaufwärts geführt. Der Frühling war schon kräftig am Werkeln und stand tagsüber der Sonne zur Seite, die sich immer mehr gegen das kalte Weiß behauptete. Die große Schmelze wirkte sich natürlich auch auf den Zustand der unbefestigten Straße aus, die Moser und seine Reisegefährten damals benutzten. Diese war von Feuchtigkeit derart durchsumpft, dass die teils schwer beladenen nur mühselig vorankamen und wiederholt mit anpacken mussten, um die Kutschen aus dem Dreck zu ziehen. Das eigentliche Ziel, ein russischer Militärstützpunkt jedenfalls, ward bis zum Einbruch der Dunkelheit nicht erreicht und der Entschluss gefasst, unter freiem Himmel zu nächtigen. Der von derlei Kraft zehrendem Tagwerk erschöpfte Moser machte es sich im Tarantas bequem, einer Reisekutsche, die nachts in einen Schlafwagen umfunktioniert werden konnte. Die Kerze war ausgeblasen und er schon am Schlummern, als eine große Portion Feuchtigkeit seine karge Matratze durchdrang und ihn in einen Zustand hellster Wachheit versetzte. Nach und nach nämlich war das Gestell der Kutsche ins sumpfige Gelände abgetaucht, das nun auch den Gastraum und seinen Insassen zu verschlingen drohte. Moser war viel zu müde, um sich nach einem neuen Schlafplatz umzusehen und hoffte stattdessen, dass die nächtliche Eiseskälte den Schlammmassen Einhalt gebieten werde. Also rettete er sich aufs Verdeck des Tarantas, mummelte sich in seinen Pelz und irgendwann übermannte ihn der Schlaf, der ihn auch die unbequeme Haltung vergessen ließ, die er als großer Mann auf dem schmalen Verdeck einnehmen musste. Nach einer solchen Nacht also erreichten Moser und seine Gefährten, völlig entkräftet und vom Schlamm gekrustet, den russischen Militärstützpunkt und mit diesem auch ein trockenes, weiches Bett, eine warme Mahlzeit und natürlich eine mit Warmwasser gefüllte Badewanne. Das aber reichte Moser bei weitem nicht aus, um für das erlittene Ungemach entschädigt zu werden. Als er erfuhr, dass im Dickicht des nahegelegenen Flussufers ganze Geflügelkolonien siedelten, war der passionierte Jäger nicht mehr zu halten. Er besorgte sich ein frisches Pferd und fort war er. Nach einigen Kilometern des Wechselspiels von Pirsch, aufgeregtem Flattern und Schuss, war Moser mit der Welt wieder versöhnt und machte sich hoch zu Ross auf den Weg zurück zum Stützpunkt. So zumindest sein Vorhaben. Denn anstatt sich seinem Ziel zu nähern, entfernte er sich mehr und mehr davon. Schnell schon reute es ihn, aus lauter Übermut Karte und Kompass nicht mitgenommen zu haben. Die einzige Konstante, der Moser wieder und wieder begegnete, war der Fluss Syrdarja. Wie konnte das sein? Leider bot das flache Ufer keinerlei Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen, und erst im Nachhinein sollte sich herausstellen, dass der Fluss gerade in dieser Region stark mäanderte und Moser also in seinem Würgegriff hatte. Von derlei Dingen nichts ahnend, suchte Moser eine Art Hochstand und wurde, einige Kilometer entfernt, tatsächlich fündig. Ein karger Baum, hoch genug, um nach Zeichen menschlichen Daseins Ausschau zu halten, jedoch zu tief, um die Geografie dieser Flusslandschaft vollends zu begreifen. Auf der Baumspitze angelangt, wurde Moser darin bestätigt, was er insgeheim schon ahnte. Er hatte sich total verfranst. Die erste Rundumschau ergab, erschreckenderweise, gar nichts. Nichts deutete darauf hin, dass sich in der Nähe ein Militärstützpunkt befand. Wohin man blickte, Gestrüpp, kilometerweite Steppe, hin und wieder mal ein dürres Bäumchen und über alledem dieses komische Flirren. Einfach nichts. Moment. Da. Da hinten. Irgendwas war da doch. Es sah jedenfalls eher nach Stadt als nach Land und Fluss aus. War es vielleicht ein Aul? Derlei Siedlung und natürlich auch die Gastfreundschaft ihrer Bewohnerinnen hatte Moser mehrfach schon genießen dürfen. Und so formte denn Mosers Hoffnung aus diesen vage flimmernden Formen mehrere Lehmhäuschen, dazu eine Schar Kinder, die ihm auf robusten Pferden freudig entgegenritt, im Weiteren ein paar Frauen in fein bestickten Gewändern, die verstohlen die Teppichtüren ihrer Behausung lupften und den komischen langen Lulatsch beäugten, und schlussendlich trat noch ein prächtiger Patriarch hinzu, der den Hungrigen zum reichen Gastmahl in seine vier Wände lud. Als Moser sich der Stätte näherte und ihm noch immer kein freudiges Kind entgegenritt, schwante ihm, wohin sein Sehen ihn geführt hatte. Behausung waren es schon, die er entdeckt hatte. Allerdings hatten die vielen schlichten Hütten und die wenigen großen Prachtbauten keinerlei Fenster. Und ein Herdfeuer war unter ihren Kuppeln auch noch nie entfacht worden. Moser nämlich war zu Gast in einer Totenstadt, was seine Stimmung nicht gerade hob. Die Verzweiflung drohte sich seiner jetzt ganz zu bemächtigen. Nun war er wirklich im Nirgendwo angelangt und sein Orientierungssinn, der war jetzt völlig im Eimer. Sich aber in eines der Gräber legen, das wollte er auch nicht. Dass sein Lebensmut nicht unter Grabesniveau sank, lag sicher auch am Inhalt seiner Tasche, die er nach Brauchbarem zu durchforsten begann. Das Wichtigste hatte er schnell beisammen und genauso schnell auch verzehrt. Nämlich Schoki und ein Schlückchen besten Cognacs. Mit diesen Überlebensmitteln also war der Mut zurückgekehrt und Moser machte sich ans Erklimmen der höchsten Kuppelbaute, um sich erneut Überblick zu verschaffen. Doch noch bevor er den Blick heben konnte, krachte er mitsamt Kuppel in die Tiefe des fensterlosen Mausoleums und in die Besinnungslosigkeit. Erst als die Nacht schon hereingebrochen war, kam er wieder zu Bewusstsein. Über ihm der Sternenhimmel, rundherum fensterlose Wände und überall eine unheimliche Grabesstille. Als er sich aufraffen wollte, ließ ihn seine stark schmerzende Schulter wissen, dass sie keinerlei Kletteraktion unterstützen werde. Erneut durchsuchte Moser seine Tasche und fand sein Jagdmesser, das ihm in dieser Situation wohl die besten Dienste leisten konnte. Alles Weitere geschah mehr oder minder in Trance. Jetzt gab es nur noch ein Ziel: raus aus diesem gräulich-grusigen Grab. Er robbte zur Wand und kratzte und schabte und stichelte, verzweifelte, pausierte und friemelte und wuchtete mit dem Messer so lange an dieser Lehmwand rum, bis sie endlich ein Loch freigab, das er und in letzter Instanz natürlich seine schmerzende Schulter als ausreichend groß zum Durchschlüpfen befanden. Von übermäßiger Freude allerdings konnte keine Rede sein. Selbst der Jauchzer über das noch am selben Ort stehende Pferd fiel sehr verhalten aus. Es war tatsächlich nicht nur die Lokalität, die ihn dem Tode so unmittelbar nahe brachte, sondern auch Mosas völlig übermüdeter, restlos erschöpfter, hungriger und von Schmerz gepeinigter Körper. Daher beschränkte er sein weiteres Tun darauf, sich aufs Ross zu hieven und dann vollends dessen Instinkten anzuvertrauen. Ohne dass Mose diesen Dingen Aufmerksamkeit schenken konnte, löste der Morgen die Nacht ab und näherte sich die Sonne ihrem höchsten Stand. Dann aber, unverkennbar, so ein komisch heiseres Gekröle. Das war doch ein Kamel. Und wo ein Kamel ist, sind meist auch Menschen. Und die Hoffnung kehrte zurück, und ohne sein Zutun verfiel auch das Pferd in Galopp und trug den matten Moser zu einer Juchte. Vor diesem Zelt empfing ihn ein stattlicher Patriarch, der ihn, wie selbstverständlich, zum Gastmahl lud und ihm eine Bettstatt herrichten ließ. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Moser Familienmuseum Charlottenfeld.